Deutschlandradio Kultur. Breitband.
In Berlin will die Deutsche Bahn sie bald testen, die intelligente Videoüberwachung. Geplant ist, Videokameras mit Gesichtserkennung in einem ausgewählten Bahnhof zu installieren. Und das alarmiert nicht nur Datenschützer, sondern auch uns.
Denn wir fragen uns, wohin soll das führen, wenn nicht nur permanent Bilder von uns aufgezeichnet werden, sondern diese auch gefiltert werden nach vermeintlich auffälligen Verhalten, komischen Gesichtsausdrücken, Schweißausbrüchen oder Ähnlichem? In your face! Unser Topic heute bei Breitband und dazu begrüßen Sie Markus Richter
und Katja Bigalke. Außerdem beschäftigt uns die Raumfahrt und das Weltall. Noch mehr Einblicke in seine unendlichen Weiten können wir zukünftig vielleicht bekommen. Die ESA baut nämlich den freien Zugang zu wissenschaftlichen Daten weiter aus und stellt noch sehr viel mehr Datenmaterial unter freie Lizenzen zur Verfügung als bisher.
Außerdem gehen wir nach Monkey Island. Das ist nun keine Gegend in einem entlegenen Universum, sondern ein Point-and-Click-Adventure. Spiel von Ron Gilbert. Das hier praktizierte Beleidigungsfechten genießt seit 25 Jahren Kultstatus unter Fans.
Umso neugieriger sind wir jetzt alle auf das neue Spiel von Gilbert. Thimbleweed Park heißt das und kommt demnächst heraus. Gilberts Werk ist aber noch viel, viel umfassender und auch das schauen wir uns an.
Jetzt aber erstmal Apsley, ein amerikanischer Musiker, der modernen Indie-Pop macht, aber noch nicht ganz so bekannt ist, wie er sein könnte. Apsley arbeitet aber hart an seinem Ruhm und bietet einige seiner Songs zum kostenlosen Download unter Creative Commons Lizenz an, Running zum Beispiel. Breathe it in, don't let it out now. These breaths don't come as easy as they used to. Remember you, never let that go. Please tell me if you're still behind those eyes. I can't keep you close if you're hiding in the pain. I don't believe in ghosts, so come back to me now.
Topic.
Kameraüberwachung mit intelligenter Auswertung. Demnächst vielleicht am Bahnhof Südkreuz in Berlin. Gesichtserkennung bei Facebook, iOS 10 und in biometrischen Ausweisen. Immer mehr und mehr rückt das Gesicht, unser Gesicht, als technisch auswertbares Identifikationsmerkmal in den Vordergrund.
Und dabei geht es aber längst nicht mehr um die reine Wiedererkennung, sondern auch darum, bestimmte Gefühle oder Anspannungen aus einem Gesicht ablesen zu können. Jetzt soll eine chinesische Studie sogar gezeigt haben, dass die Gesichter krimineller und nicht krimineller Menschen unterscheidbar und damit identifizierbar sind.
Was kann man aber wirklich mittlerweile alles aus unseren Gesichtern lesen? Matthias Finger hat sich das mal genau angeschaut.
Your attention, please.
So, mit dem biometrischen Ausweis rein in den Schlitz. Passfoto nach oben, in die Kamera lächeln und schon geht die Schleuse auf. Bei der Grenzkontrolle auf deutschen Flughäfen. Mit meinem Gesicht kann ich ganz schön viel machen. Mein Handy entsperren, im Netz per Selfie zahlen statt Kreditkarten-PIN und ein Menü vorschlagen lassen. Bei Kentucky Fried Chicken in Peking. Aufgrund meines Alters, geschätzt von einer Maschine. Die Webseite howold.net kann das auch, mehr oder weniger.
Okay, also jetzt Kamera ausrichten und so ein schönes Selfie machen. Vielleicht so lächeln, oder?
Ja, ich lächle. 18! Oh, wow! Also ich mag diese App.
Willst du auch nochmal probieren?
Ja! 47!
Oh, krass.
Boah, das ist ja bösartig.
Die Software ist beziehungsgefährdend, genauso wie eine Studie der Uni Shanghai. Denn hätte meine Freundin einen schmalen Mund und eng zusammenstehende Augen, könnte sie kriminell sein. Chinesische Wissenschaftler haben Computer mit tausenden Fotos gefüttert, von Straftätern und Otto-Normalverbrauchern. Herausgekommen ist eine Physiognomie des Verbrechens.
Wir sehen viele Signale im Gesicht, die von der DNA kodiert wurden. So können wir jeden analysieren. Unsere Trefferquote liegt zwischen 85% und 95%.
Erklärt Shai Gilboa von Faceception. Das israelische Start-up erkennt Terroristen, Pädophile, Steuerhinterzieher und Genies in Videos. US-Behörden sind bereits interessiert. Möglich macht's Deep Learning, also maschinelles Lernen. Christian Herrmann arbeitet am Fraunhofer Institut für Bildauswertung.
Es sind künstliche neuronale Netze, die eben diesen großen Sprung in der Wiedererkennungsrate ermöglicht haben. Im Prinzip versucht man, das menschliche Gehirn nachzubilden in vereinfachter Form, um dem Verfahren dann auch beibringen zu können, was ist ein Gesicht, wie sieht es aus und worauf muss es achten.
Die Software analysiert unsere Gefühle. Sie stellt unser Geschlecht fest und unsere Identität. Mit der russischen App FindFace beispielsweise lassen sich Bilder von Passanten eindeutig Nutzerprofilen zuordnen. Beim Facebook-Klon Vkontakte. Kann das Technik auch hierzulande? Mein Sohn ist das Versuchskaninchen.
Pipi, Otto.
Mit der Gesichtserkennungssoftware von SkyBiometry vergleiche ich zwei Bilder. Ein Porträt und ein Foto mit Kindergartenfreunden.
Was sagst du dazu?
Baby.
Baby, ja. Du bist das Baby auf beiden Bildern. Die haben dich erkannt, dass du oben alleine bist auf dem Bild und unten auch.
Ach.
Otto ist die Gesichtserkennung so ziemlich egal. Noch. Doch vielleicht wird sein Gesicht in Zukunft mal seinen Personalausweis ersetzen. Unsere Anonymität im öffentlichen Raum ist dann wohl futsch. Ein für alle Mal.
Über das, was uns noch bleibt an Anonymität im öffentlichen Raum, darüber sprechen wir auch gleich mit dem Technikphilosophen Stefan Ulrich nach Keras, der seinen eigenen Sound als experimentell beschreibt und damit auch einigermaßen richtig liegt.
Auf seinem Bandcamp-Profil variieren die Songs jedenfalls sehr, sehr stark. Von hart bis zart ist alles dabei, wobei Wing Troll von der Agility Gain EP eher ein Song aus der ruhigeren Ecke ist.
Thank you.
Gesichtserkennungssoftware, Kameraüberwachung mit intelligenter Auswertung. Immer mehr Bilder werden von uns aufgezeichnet und diese Aufnahmen von unseren Gesichtern zum Beispiel, die verraten immer mehr über uns.
Was, das haben wir eben schon angehört und präsentiert bekommen, bleibt die Frage, ob wir damit endgültig unsere Anonymität im öffentlichen Raum verlieren. Und genau diese Frage haben wir dem Technikphilosophen Stefan Ulrich gestellt.
Naja, die Konzentration auf die Anonymität lenkt vom eigentlichen Thema ab, dass der öffentliche Raum an sich angegriffen wird. Der öffentliche Raum ist konstitutiv für die Demokratie. Wir tauschen Argumente aus, wir treffen uns, waren, wir begegnen uns. Es ist eine gesellschaftliche Sphäre und die wird eigentlich angegriffen. Also es geht gar nicht so sehr um die Abschaffung der Anonymität, sondern um die Privatisierung des öffentlichen Raums. Uns wird etwas genommen als Gesellschaft Stück für Stück und das ist die eigentliche Gefahr.
Aber dann vielleicht mal andersrum gefragt, was hat denn Anonymität, der Angriff sozusagen scheint ja was damit zu tun, mit dem öffentlichen Raum zu tun? Also inwiefern bedingt denn das eine das andere?
Nehmen wir als Beispiel die Meinungsfreiheit. Wir haben ja die Freiheit, sagen zu dürfen, was wir wollen im rechtlichen Rahmen. Und die kann natürlich eingeschränkt sein. Wenn ich zum Beispiel weiß, jetzt bin ich on tape, wie in dieser Situation jetzt, dann achte ich zweimal drauf, was ich sage. Und genau diese Verhaltensänderung ist es, die eine Gefahr für die Demokratie darstellt. Gar nicht so, dass man es tatsächlich überwacht oder dass man tatsächlich die Anonymität aufhebt, sondern dass der Einzelne das Gefühl hat, dass das passiert. Das reicht schon aus für eine Verhaltensänderung und die ist nicht vereinbar mit den demokratischen Prinzipien.
Im Moment passiert das ja schon längst, dass Daten erhoben werden, auch im öffentlichen Raum, ohne dass die Leute, die da unterwegs sind, davon etwas wissen. Sonst funktioniert das ja auch alles gar nicht. Wie beeinflusst das denn schon heute das Verhalten der Menschen?
Also ich denke, man verhält sich in der Öffentlichkeit anders als in den eigenen vier Wänden. Also das, man ist nicht die gleiche Person im öffentlichen Raum draußen in der berühmten Straße wie zu Hause. Aber wenn es jetzt einen Schritt weiter geht, denken wir an die Versammlungsfreiheit. Wir wollen an einer Demonstration teilnehmen oder unsere politische Meinung kundtun. Und wenn wir jetzt plötzlich die Angst haben, dass wir ständig gefilmt werden auf Schritt und Tritt und unter Umständen uns da nicht beteiligen, weil ich will meiner Familie jetzt keinen Ärger machen zum Beispiel, dann halten wir uns zurück und dann halten wir unser zivilgesellschaftliches Engagement unter Umständen zurück und das kann eine Gefahr darstellen. Und dann vielleicht nochmal, Meinungsfreiheit ist ja nur der eine Punkt. Es gibt eine der Freiheiten, die wir schützen wollen als Gesellschaft, ist die Freiheit der Andersdenkenden. Und die Überwachung ist vor allem eine Devianz. Überwachung. Das heißt, wir messen abweichendes Verhalten, von der Norm abweichendes Verhalten. Und das führt dazu, dass wir uns plötzlich absolut konform verhalten, damit wir eben nicht aus dem Raster fallen. Und das finde ich sehr gruselig. Also für mich ist das eine Gesellschaft von Robotern, die gleich tickt. Und die wäre sozusagen von der Überwachung ausgenommen. Und das wäre ja schlimm.
Da müssten wir jetzt, glaube ich, mal ein bisschen ins technische Detail gehen, weil wenn man Gesichtserkennung durch Kameraüberwachung hört, dann denkt man immer, man kann halt erkennen, wer das ist. Aber da geht ja mittlerweile viel mehr. Angeblich können schon Emotionen auch erkannt werden und genau dieses auffällige Verhalten soll aussortiert werden. Aber was, also wie kann man überhaupt ein auffälliges Verhalten definieren und gibt es da wirklich so genaue Einschätzungen? Also kann man da Sachen ablesen?
Man kann sehr viel ablesen. Vielleicht sollte man aber anfangen, wer denn erfasst wird und was erfasst wird. Damit das System funktioniert, müssen alle erfasst werden. Eine Abweichung kann ja nur festgestellt werden, wenn erstmal eine gesamte Kohorte, in dem Fall zum Beispiel Leute am Berliner Bahnhof Südkreuz, die Passagiere, aber auch die Kunden der Geschäfte komplett erfasst werden. Und dann wird sozusagen ein Mittelwert gebildet, wie verhält sich der typische Bürger, der typische Konsument, der typische Passant. Und wer von dieser Norm abweicht, etwa weil er herumlungert oder an auffälligen Plätzen vorbeigeht und trotzdem nichts tut, nichts einkauft, in keine Bahn steigt und so etwas, der wird erstmal herausgenommen. Das heißt, die Abweichung von der Norm wird festgestellt und dazu muss natürlich die Norm erfasst werden, sprich alle werden erfasst. Und das ist, glaube ich, das, was uns beunruhigen sollte, dass eben nicht die Abweichung erfasst wird, sondern erstmal werden alle erfasst und dann wird hinterher festgestellt, das war eine Abweichung.
Das heißt, die Norm ist immer der Durchschnitt.
Die Norm ist immer der Durchschnitt, entweder der gemessene Durchschnitt, in dem Fall, wenn zum Beispiel Tests vorher durchgeführt werden, oder auch der zuvor festgelegte Durchschnitt. Also das weiß man ja nicht, inwiefern Vorannahmen in das System eingegeben worden sind. Und das geht dann sehr stark in diesen Bereich des Predictive Policing, also zu verhindern, bevor etwas eintritt, also sozusagen die Faktoren schon mal festzustellen, die dazu führen, dass jetzt eine Straftat passiert oder selbst so was Geringes wie Vandalismus oder so etwas verhindert werden kann.
Aber unser Thema ist ja eigentlich die Gesichtserkennung auch. Wie funktioniert das denn da? Also wie definiert man denn da das durchschnittliche, normale Gesicht?
Es gibt ja die beiden Dinge, dass man eine Person identifizieren möchte. Sprich, man hat eine Datenbank von Gesichtern, nach denen gesucht wird beispielsweise. Und man erfasst dann einfach mal alle Gesichter und hofft, da taucht jetzt dieses Gesicht auf. Das ist der eine Bereich. Und das andere ist, was Ihr Kollege angesprochen hat, die Emotionserkennung. Das spielt besonders bei der Gesichtserkennung im Auto eine ganz große Rolle, womit auch experimentiert wird. Bin ich abgelenkt? Bin ich zornig? Was sind meine Gefühle in dieser und dieser Situation? Und dementsprechend können Systeme, die in der Umgebung sind, auf mich reagieren, ganz speziell. Ich denke, das sind zwei Bereiche und es ist nicht klar, was da jetzt getestet wird. Das müsste man sich nochmal genauer angucken.
Wenn man sich gegen diese Art von Überwachung wehren wollte, müsste man sich ja entweder vermummen, das geht nicht, oder zumindest wenn es um die Emotionen geht, so müsste man ein sehr, sehr, sehr guter Schauspieler sein. Also in seinem kompletten Aufenthaltszeitraum im öffentlichen Raum. Gibt es sonst noch sozusagen, wie soll man das sagen, Arten, wie man sich vor Überwachung schützen kann?
Ja, es gibt eine ganz großartige Methode. Forscher haben jetzt vor kurzem, erst vor 3-4 Monaten, eine Brille vorgestellt, ein Brillengestell aus einem 3D-Drucker mit einem speziellen Muster drauf, um als eine andere Person durchzugehen. Das heißt, mit minimalem Aufwand setzt man einfach so eine Karnevalsbrille auf und geht plötzlich als eine völlig andere Person durch, weil der Computer natürlich die Computersysteme nach Merkmalen im Gesicht suchen. Die kennen Gesichter nicht so wie wir. Sie suchen, das könnten jetzt Augen sein und dann messen sie den Augenabstand. Aber was als Auge durchgeht, ist nicht so ganz klar, nicht wie Menschen andere Menschen erkennen. Insofern, wenn man wirklich so Systeme überlisten wollen würde, wäre das sehr einfach möglich. Aber ich bin natürlich für einen politischen Weg, dass wir gesellschaftlich darüber diskutieren, wollen wir überhaupt eine Gesellschaft haben, die erstmal alle erfasst, nur mal um sicher zu gehen, um dann die bösen Buben, bösen Mädchen rauszufischen.
Über das angepasste und konforme Verhalten im öffentlichen Raum, das dann resultiert dadurch, dass wir vermuten, dass wir überwacht werden und dass es auch so etwas wie Gesichtserkennung gibt. Darüber haben wir jetzt schon gesprochen. Aber es wird ja eine Verknüpfung hergestellt zum digitalen Raum. Ohne das würde das ja gar nicht funktionieren. Glauben Sie denn auch, dass wir daraufhin unser Verhalten im Netz verändern werden?
Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wir haben eigentlich eine neue Sphäre, die es vorher so nicht gab. Wir haben eine neue gesellschaftliche Sphäre, die sowohl im öffentlichen Raum draußen wahrnehmbar, sinnlich wahrnehmbaren Raum ist, als auch in den sozialen Netzwerken. Die Reputation beispielsweise, wie bewerte ich mein Gegenüber, wird eine immer größere Rolle spielen. Es gibt heute schon Applikationen für Blind Dates, wo man dann einfach mal schnell, unauffällig aus der Hüfte ein Foto schießen kann, sich entschuldigt, auf die Toilette geht und dann wird mal überprüft, wie bewerten denn andere Nutzer denjenigen oder wer ist das überhaupt? Meint er es jetzt ernst und so etwas? Und das ändert natürlich auch den ganzen Bereich des informationellen Vertrauens. Also dann reicht unter Umständen nicht mehr, ich sage dir etwas und es ist so, sondern ich möchte das lieber nachprüfen. Und dann geraten wir Stück für Stück in eine Kontrollgesellschaft, nicht nur von oben, vom Politischen her, sondern auch jeder Einzelne möchte gerne Kontrolle darüber haben, stimmt das, was der andere sagt? Und das ist eine Richtung, die mir überhaupt nicht gefällt.
Und extreme Kontrolle über alles, was man tut sozusagen.
Über alles, über jeden Lebensbereich. Also man merkt es ja jetzt schon, Eltern, die ihre Kinder auf Schritt und Tritt überwachen, weil es geht, ihnen irgendwie Ortungswanzen in die Tasche schieben und sie Handy nennen, aber in Wirklichkeit läuft da eine Applikation im Hintergrund, die ständig die Position mitgibt. Natürlich ist man als Familienvater besorgt und was machen die Kinder da, aber was es mit einem selber eigentlich anstellt, dass wir darüber Bescheid wissen wollen, dass uns plötzlich das Wort nicht mehr reicht, ich bin hier und hier, sondern das überprüfen zu wollen, dieser Zwang, dieser Kontrollzwang, der nimmt jetzt wahrscheinlich zu.
Dann wollen wir noch zum Schluss ein bisschen in die Zukunft gucken. Sascha Lobo hat in einer Kolumne mal gesagt, in 5 Jahren wäre das Gesicht unser Personalausweis. Und, wie wir gerade besprochen haben, eine, die man jederzeit und überall auch abrufen kann. Sie haben jetzt schon gesagt, dass das eine Welt ist, die wahrscheinlich Ihnen nicht so gefällt. Wie würden Sie sich die denn vorstellen?
Ach, die Analogie mit Gesicht, bezahlen Sie mit Ihrem Gesicht oder so etwas, oder es ist jetzt Ihr Passwort, Ihr Fingerabdruck ist Ihr Passwort. Da frage ich immer zurück, ja, aber Ihr Passwort können Sie doch ändern, Ihr Gesicht oder Ihr Fingerabdruck nicht. Das heißt, wir haben ein Merkmal, das wir mit uns herumtragen, was ständig öffentlich sichtbar ist. Unseren Personalausweis tragen wir nicht ständig vor uns her. Das heißt, entweder das machen alle mit und wir entwickeln uns alle in eine Kontrollgesellschaft und dann klappt das, aber der Einzelne kann nicht mehr, hat nicht mehr die Hoheit zu sagen, nö, ich möchte bei dem ganzen Ding nicht mehr mitspielen, weil dann ist er plötzlich ausgeschlossen. Dann darf er nicht mehr einkaufen, dann kann er nicht mehr zu Facebook, dann ist er sozial ausgeschlossen und das ist auch eine Richtung, die ebenfalls nicht wünschenswert ist.
Definitiv nicht. Da sind wir ganz einer Meinung mit dem Technikphilosophen Stefan Ulrich.
Das Gespräch hörten Sie bei Breitband auf Deutschlandradio Kultur, wo es jetzt Musik von der erst 18-jährigen Phoebe Robinson gibt. Ihr Song heißt From the Ash.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und wir starten heute in die Medien und Meinungen mit unserem Geräusch der Woche.
So klangen die Autokorsos, die in dieser Woche durch verschiedene deutsche Städte gefahren sind, unter anderem in Hamburg, München, Köln und Berlin. Die Initiative Fried Dennis hatte dazu aufgerufen, als Zeichen des Prozesses für den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel.
Der ist knapp 2 Wochen gefangen gehalten worden unter mehr oder weniger nebulösen Vorwürfen und erst in dieser Woche wurde die eigentliche Untersuchungshaft verhängt. Tim Wiese, du hast dir das genauer angeschaut. Wie wurde das denn offiziell begründet?
Ja, gestern Abend hat der türkische Präsident Erdogan ja gerade erst nochmal Deniz Yücel als deutschen Agenten und kurdischen Aktivisten bezeichnet. In dem Vernehmungsprotokoll wird ihm Propaganda für die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans, der PKK und für die Gülen-Bewegung vorgeworfen, die von der türkischen Regierung für den Putschversuch im vergangenen Jahr verantwortlich gemacht wird. Außerdem wird er beschuldigt, die Bevölkerung aufzuhetzen.
Das Vertrauen darin, dass es sich bei diesem Verfahren um ein normales rechtsstaatliches Verfahren handelt, das war ja von Anfang an, sagen wir es mal ganz diplomatisch, eher sehr gering. Wie waren denn jetzt die Reaktionen auf die Untersuchungshaft?
Die Vorwürfe, die beziehen sich ja alle auf Artikel, die der Türkei-Korrespondent für die Welt geschrieben hat. Laut Yücel's Anwalt sollen sie sehr schlecht ins Türkische übersetzt worden sein, sodass sie eben gegen seinen Mandanten verwendet werden konnten. Viele sind der Meinung, Deniz Yücel habe nur seine Arbeit gemacht, so zum Beispiel der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbands Frank Überall.
Ja, er hat ein Interview mit einem Funktionär der PKK gemacht. Aber es gehört zu den Aufgaben von Journalistinnen und Journalisten, sich auf allen beteiligten Seiten zu informieren und auch darüber zu berichten. Das wird in der Türkei offensichtlich strukturell mittlerweile anders gesehen. Ich habe den Eindruck, dass hier ganz bewusst ein Klima der Angst geschaffen werden soll, um unliebsame Berichterstattung unmöglich zu machen.
Die Bundesregierung, die fordert eine umgehende Freilassung von Deniz Yücel. Die Untersuchungshaft sei unverhältnismäßig. Reporter ohne Grenzen weist darauf hin, dass der Weltkorrespondent nicht der einzige Journalist ist, der in der Türkei hinter Gittern sitzt. Laut dem Geschäftsführer der Organisation, Christian Mier, seien es etwa 150.
Wir sollten diese Chance nutzen, wenn wir über Deniz Yücel reden, auch über die anderen zu reden und vor allem auch die Bundesregierung noch viel stärker unter Druck zu setzen, dass sie auch so deutlich über die anderen Journalisten redet, so wie auch über Deniz Yücel.
Ja, wenn wir schon beim Umgang mit Journalisten sind, dann können wir nicht nur mit dem Finger auf andere Länder zeigen. Reporter ohne Grenzen, die kritisieren auch das Verhalten der Bundesrepublik. Und die haben deswegen in dieser Woche Verfassungsbeschwerde eingereicht. Worum geht es denn da genau?
Um die Überwachungspraktiken des Bundesnachrichtendienstes. Die Aktivisten werfen dem Geheimdienst vor, den E-Mail-Verkehr der Organisation mit ausländischen Partnern ausgespäht zu haben. Konkret geht es um die sogenannte strategische Fernmeldeaufklärung des BND im Jahr 2013. Reporter ohne Grenzen nimmt an, dass dabei auch die E-Mails der Organisation erfasst wurden.
Und wenn das in sozialen Netzwerken kommentiert worden würde, könnte man vielleicht noch ein wütendes Smiley dahinter setzen. Bei Facebook ist es ja zum Beispiel seit einiger Weile möglich, als Reaktion auch auf Posts. Und um die Emojis in dem Netzwerk geht es in deiner nächsten Meldung auch. Die haben Einfluss auf die Meldungen, die dann in Zukunft angezeigt werden. Inwiefern? Wie funktioniert das?
Ja, Facebook hat bestätigt, dass die Emojis mehr zählen als ein einfaches Like. Also wenn Nutzer unter einen Post auf das Herzchen klicken oder auf den lachenden oder den wütenden Smiley, gewichtet der Facebook-Algorithmus die Meldung stärker und zeigt dem Nutzer zukünftig ähnliche Posts verstärkt an. Begründung: Ein Like klickt sich eben schneller, als wenn man erst ein passendes Emoji auswählen muss. Die emotionaleren Reaktionen können Facebook natürlich auch helfen, den Nutzer besser zu analysieren und so eben dann die Werbung auf ihn abzustimmen.
Alles trägt immer weiter dazu bei, besser durchleuchtet zu werden. Kommen wir zu einem Breitband-Meme der Woche. Das ist der Hashtag Wir gegen Homophobie. Der sollte eigentlich immer gelten, hat aber in dieser Woche einen aktuellen Bezug. Welchen denn?
Ja, für den hat der YouTuber Mert Ekşi gesorgt, der in einem Video ausführlich über seinen Hass gegen Homosexuelle referiert hat.
Ich toleriere Schwule einfach nicht. Ich akzeptiere das nicht. Das müsst ihr akzeptieren. Meine Meinung müsst ihr akzeptieren. Aber ich muss nicht akzeptieren, dass einer schwul ist. Nein, ich bin dagegen. Ist unmenschlich.
Ja, und das waren noch die harmloseren Passagen. Als Reaktion auf das Video haben viele unter dem Hashtag Wir gegen Homophobie ihre Empörung geteilt oder ein Zeichen gegen Schwulenfeindlichkeit und für Toleranz gesetzt. Mittlerweile ist das Video gesperrt und Mert Ekşi hat den Vertrag mit seinem Vermarkter verloren. Das scheint ihn aber herzlich wenig zu kümmern. Schließlich hat er bereits über 700.000 Abonnenten und außerdem freut er sich über die zusätzliche Aufmerksamkeit.
Und da scheint die Geschichte sich zu wiederholen. Erst letzte Woche haben wir hier ausführlich bei Breitband darüber diskutiert, wie sich eine Gesellschaft entwickelt, wo man Hassrednern zwar die Vermarktungsverträge entziehen kann, aber die trotzdem ihr millionenfaches Publikum immer noch behalten. Vielen Dank, Tim Wiese.
All das, worüber wir gerade gesprochen haben und natürlich auch die Links zu den aktuellen Medien und Meinungen, die finden Sie auf breitbanddeutschlandradio-kultur.de. Dort gibt es auch unsere Netzmusik zum Download, unter anderem Black Holy Whiskey, die tatsächlich danach klingen, als hätten Sie vor dem Griff zur Gitarre und Mikrofon das eine oder andere Glas Whiskey getrunken, um so den Krieg zu besingen. War von Black Holy Whiskey.
I'm going to be just can't escape. Here it comes, the winner's out.
Besprechung.
Das Weltall, die unendlichen Weiten faszinieren den Menschen und sind doch unerreichbar. Das zeigt schon die aktuelle Meldung von den 7 erdähnlichen Planeten, die zwar entdeckt wurden, aber knapp 40 Lichtjahre von uns entfernt sind, also momentan unerreichbar.
Und so ist das. Immerhin für uns Normalsterbliche soll der Weltraum jetzt etwas zugänglicher werden. Die ESA, die Europäische Raumfahrtagentur, die will ihre Erkenntnisse, Daten und Medien in Zukunft unter freien Lizenzen zur Verfügung stellen.
Pilotprojekt war die Rosetta-Mission der European Space Agency. Die Mission von 2004 bis 2016, so lange hat sie gedauert. Unter anderem wurde eine Kometenlandung versucht, bei der auch die Öffentlichkeit mitfieberte. Befeuert wurde das vielleicht eben genau dadurch, dass zum Beispiel eindrucksvolles Bildmaterial unter Creative Commons-Lizenzen zur Verfügung gestellt wurde.
Und diese neue offene Strategie mit Creative Commons-Lizenzen Zugang zu schaffen, die soll jetzt noch weiter ausgebaut werden. Unser Kollege Jochen Dreyer hat sich mit dem Thema intensivst befasst. Was heißt denn das jetzt genau, die Meldung der Europäischen Raumfahrtagentur, sie würde den offenen Zugang stärken?
Ja, was sich in der Pressemeldung der ESA eher etwas steif und zurückhaltend liest, ich zitiere mal, die ESA hat heute die Einführung einer Open-Access-Strategie für Bild- und Videomaterial sowie ausgewählte Datensätze mitgeteilt. Das ist tatsächlich eher ein Glücksfall für die Öffentlichkeit, denn man muss aber erstmal zurückgehen und ein paar grundlegende Dinge erzählen, denn die Arbeit der Raumfahrtagentur, das ist natürlich von öffentlicher Hand finanziert, von allen Mitgliedstaaten und das auch von allen Bürgern. Und so faszinierend eben auch diese wissenschaftliche Arbeit, dahinter ist doch oft Trockenbrot und viele Ergebnisse und lange Missionen, das sind halt, der Allgemeinheit nicht immer so leicht zu erklären. Und nicht alles ist halt eben ein Flug zum Mond und die tollen Bilder. Und dafür nehmen die Agenturen viel Geld in die Hand, mit großen Pressebudgets, Events und so weiter. Aber anders als vor 20 oder 30 Jahren, da ist die Öffentlichkeit heute anders, auf anderen Wegen zu erreichen, viel direkter, nämlich über Internet und soziale Medien. Und die sind bildstarke Medien, da braucht man Bilder. Und diese Bilder, die werden halt jetzt besser zur Verfügung gestellt. Da hat die ESA jetzt auch eine teilweise selbst erarbeitete Lizenz vorgestellt und die soll halt dafür auch Rechtssicherheit geben.
Das ist ja diese Selbsterarbeit-Lizenz, eine Creative Commons-Lizenz. Treue Breitbandhörer kennen dieses Modell von unserer Netzmusik. Was Creative Commons ja auszeichnet, ist, dass das nicht nur eine Lizenz ist, sondern in verschiedenen Versionen zur Verfügung steht. Welche Form hat denn jetzt die ESA gewählt und was bedeutet das für Nutzerinnen und Nutzer?
Ja, die ESA hat eine Lizenz, die die Nutzung und die Weiterverbreitung zulässt, solange alles, was daraus entsteht, wieder unter derselben Lizenz veröffentlicht wird und der Urheber genannt wird. Ich möchte gar nicht zu tief in juristische Details eingehen. Das kann man nämlich sehr, sehr lang machen. Ein einfaches Beispiel vielleicht, wenn jemand jetzt ein Bild gefunden hat von einem Planeten, vielleicht vom Mars oder vom Mond, das die ESA geschossen hat, dann nimmt er es, zeichnet vielleicht mit Photoshop ein Raumschiff drauf und lädt es auf seinem Blog über Science Fiction hoch. Das ist alles erlaubt, solange er deutlich macht, das Ursprungsbild kommt von der ESA und ja, er muss es halt sozusagen wieder unter der gleichen Lizenz weitergeben. Marco Trovatello, der bei der Europäischen Raumfahrtagentur für diese Open Access Strategie verantwortlich ist, begründet diese Lizenzwahl damit, dass
natürlich dieses Modul sicherstellt, dass der Inhalt offen bleibt. Und es hat aber auch damit zu tun, dass das SA-Modul uns ermöglicht, so ein bisschen die kommerzielle Nutzung einzuschränken, weil das eine ganz große Befürchtung ist, die hier geherrscht hat, dass man dann sagt, naja, was ist denn, wenn was nimmt jetzt irgendeine Tabak- oder eine Alkoholwerbung und packt einen Astronauten von uns drauf? Das wollen wir doch nicht. Ne? Haben wir über das SA-Modul dann ja die Einschränkung, dass Tabak- oder Zigarettenhersteller hingehen müsste und seinen kompletten Remix, nämlich die Kampagne, unter eine bei SA stellen müsste, was bedeuten würde, dass er uns gut sichtbar darauf platziert. So haben wir also nach wie vor die Geschichte, dass die Leute uns fragen müssen, wenn sie es beispielsweise für Werbung benutzen.
Also man will auf der einen Seite Daten herausgeben, aber dann doch gleichzeitig ein bisschen die Kontrolle behalten, was darüber oder was damit passiert. Das wird sicherlich auch ein ziemlich großer Abstimmungsprozess gewesen sein in dieser Institution, denn die deutsche oder die europäische Raumfahrt vielmehr ist ja eine Zusammenarbeit von vielen verschiedenen Institutionen und jede generiert eigene Urheberrechte. Wenn man jetzt nochmal an die Rosetta-Sonde denkt, diese hätte beispielsweise 11 Instrumente. Wie erklärt man denn da, wem das Copyright gehört?
Ja, also das ist genau, wie du schon gemerkt hast, das Komplizierteste an der ganzen Sache. Das sind halt sehr, sehr viele Institutionen, die da mit drin hängen. Und deswegen wurde auch sehr lange für so ein Modell gekämpft. Denn viele Forschungseinrichtungen, die investieren viel Zeit und viel Geld in bestimmte Missionen und die wollen die Datensätze dann auch irgendwie erstmal exklusiv und vorrangig haben. Und wenn ich jetzt 10 Jahre eine Kamera entwickle und sie dann nochmal 10 Jahre quer durchs All schicke, dann möchte ich sie als erstes angucken, die Bilder, wenn sie da sind. Das ist ja auch irgendwie verständlich. Und um das aber halt irgendwie zu ändern, und hat man halt versucht, man natürlich jetzt auch anders daran zu gehen. Und die ESA hatte mit der Kometenmission Rosetta wirklich ein bisschen Glück gehabt, was man jetzt aber auch ein bisschen vorausschauen nennen kann, sagt Marco Trovatello.
Wir hatten 2 Kameraexperimente an Bord. Eines gehörte diesem Konsortium von etwa 12 Einrichtungen und die andere gehörte vollständig der ESA. Das öffentliche Verlangen sozusagen nach mehr Bildern, nach mehr Partizipation an dieser faszinierenden Mission und die Tatsache, dass wir diese von sozusagen 12 Partnern produzierten Bilder nicht so einfach unter eine freie Lizenz stellen können, hat dazu geführt, dass wir sehr schnell, also noch vor Landung von Philae auf dem Kometen, die Bilder des ESA-Kamera-Experimentes, immerhin auch noch eine 6-Megapixel-Kamera, vollumfänglich unter die CC stellen konnten.
Also ich möchte ja noch mal erwähnen, dass beim Start von Rosetta 2004 es noch kein Twitter gab. Facebook wurde gerade gegründet in dem Jahr und das iPhone war noch 3 Jahre entfernte Vision von Steve Jobs. Also eine Mission, die vor einem Jahrzehnt startete, die wurde mit dem Lizenzmodell jetzt sozusagen der heutigen Medienrealität ziemlich gerecht.
Und Menschen können jetzt Fotos von Kometen bei Facebook teilen oder auf ihren Blog stellen. Das ist ja das eine, aber es geht beim Open-Access-Ansatz ja auch immer um die wissenschaftlichen Daten. Gibt es auch Beispiele, wie das benutzt wurde?
Ja, es gibt ein schönes Beispiel aus dem Mapping-Bereich. Viele dürften ja OpenStreetMap kennen. Das ist eine freie und von Hobbykartografen zusammengetragene Art Google Maps oder Bing Maps. Und was die aber eben nicht haben, das waren Satellitenaufnahmen. Und da hat ein Italiener gesagt, okay, ich bringe das zusammen. Ich nehme die Sentinel-Aufnahmen vom Satelliten, vom Erdbeobachtungssatelliten von der ESA und bringen die zusammen auf Google Street Maps, auf OpenStreetMap. Und das ist jetzt nicht so, dass man damit tollen sein nächstes Restaurant finden kann, aber es sind ganz tolle Bilder der Erde und das zeigt einfach, was möglich ist, wenn Hobby-Enthusiasten auf professionelle Daten zugreifen können. Aber hier möchte ich auch ein bisschen kritisch werden, denn bisher werden halt eher Bild- und Videomaterialien oft zur Verfügung gestellt. Ich würde mir da viel mehr wissenschaftliche, rohe Datensätze wünschen. Damit können die meisten zwar nichts anfangen, aber es ist doch ein sehr komplexes Gebiet, was aber auch immer wieder als Grund dafür genannt wird, dass es eben nicht zur Verfügung gestellt wird. Aber ich finde, wenn es erstmal da ist, dann kann man auch erstmal schauen, man weiß ja noch nicht, was könnte damit passieren. Ja? Also wenn es da ist, dann wird damit auch kreativ gearbeitet. Und man sieht ja, wenn man die Rosetta-Mission sieht, wenn man etwas zurückdenkt, was halt in 10 Jahren möglich ist, das weiß man nicht. Und was am Material da ist, dann kann man vielleicht auch damit arbeiten.
Da kann sich also durchaus noch ein bisschen was tun. Die European Space Agency bekräftigt jedenfalls ihren Ansatz, mehr Daten, Fotos und Videos unter Lizenzen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, die einfachen Zugang und Weiternutzung vereinfachen und gewährleisten soll.
Jochen Dreier hat uns die Details erklärt und Beispiele mitgebracht. Eins haben wir noch, das man sogar hören kann. Es gibt nämlich von der ESA auch Sounddateien, die wir zudem hier zusammengefügt haben vom Launch der Mars-Mission.
All stations OD on the briefing loop. This is a roll call. OM.
OM, go.
Sun.
Sun, go.
Systems.
Systems, go.
I'm so lost, it's so cold, I don't know.
Consciousness that you told us. Do you have a hard time staying focused? What does it mean to be happy? Can we just agree to disagree? I'm wrong, listen straight off the I'm not myself, cause I'm so little else with someone.
Brendan Coughlin kommt aus Südafrika und liebt Musik, ganz egal, ob es die eigene ist oder die von anderen. Auf seinem YouTube-Channel findet man jedenfalls einige Coversongs, aber auch eigene Songs wie den gerade gehörten Window Fog, in dem es darum geht, wie ihn der Gedanke an eine Person, die er noch nicht kennt, am Leben hält.
Katja Bigalke, du kämpfst wie ein Bauer!
Wie passend, Markus, du kämpfst wie eine Kuh!
Was für Ungeweihte, wie Uneingeweihte, wie Beleidigung auf kindischem Pöbelniveau klingt, bringt die Augen vor allem älterer Computerspielefans nostalgisch zum Leuchten.
Die Szene, die stammt aus The Secret von Monkey Island, das vor 25 Jahren erschien und den Entwicklern, unter ihnen Spieldesigner Ron Gilbert, ewigen Ruhm bescherte.
Unser Autor Christian Schiffer hat damals Monkey Island begeistert gespielt und jetzt vor kurzem Ron Gilbert getroffen, um dabei erfahren, dass seine Fans die Szene immer und immer und immer und immer wieder nachspielen wollen und ihn deshalb oft mit einer Beleidigung begrüßen.
Yeah, quite a bit, unfortunately.
Ja, unglücklicherweise werde ich dauernd beleidigt. Andauernd kommen Leute zu mir und beschimpfen mich. Dabei ist das doch über 25 Jahre her. Die erinnern sich sehr viel besser an die Schwertkämpfe, als ich das tue.
Wenn Ron Gilbert auf seine Fans trifft, dann stürmen die gerne mal voller Enthusiasmus auf ihn los, nur um ihn dann wüst zu beschimpfen. Denn Ron Gilbert hat nun mal das sogenannte Beleidigungsfechten erfunden, aber von Anfang an. 1990 erschafft der US-Amerikaner das legendäre Computerspiel The Secret of Monkey Island. Ein buntes, humorvolles Point-and-Click-Adventure in der Karibik mit Piraten. Und weil nun mal Piraten vorkommen, müssen natürlich auch Fechtkämpfe vorkommen. Und weil nun mal Fechtkämpfe vorkommen, muss natürlich auch Action vor. Nein, denn in Monkey Island zählen beim Fechten nicht die schnellsten Reflexe. Es kommt vielmehr darauf an, den Gegner möglichst gekonnt zu beleidigen. Das Beleidigungsfechten aus Monkey Island wird zum Kult und brennt sich tief ein in das kollektive Gedächtnis der Nerdkultur.
You fight like a cow.
Und deswegen bauen sich auch heute noch völlig unbekannte Leute vor Ron Gilbert auf und schleudern ihm ein gesalzenes »Du kämpfst wie ein Bauer« an den Kopf und erwarten dann ganz selbstverständlich, dass der überforderte Programmierer genau weiß, welche Dialogoption man damals vor 27 Jahren auswählen musste, um den Kampf zu gewinnen. Die richtige Antwort übrigens lautet natürlich »Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh«, das weiß man doch. Bis heute gilt Monkey Island als eines der besten Adventure-Spiele aller Zeiten, als ein kleines, stilprägendes Meisterwerk sogar. Ron Gilbert allerdings gibt sich bescheiden.
Es war etwas ganz Besonderes für mich, die Monkey Island-Spiele zu machen. Ich habe damals sehr lange über das Design und die Struktur dieser Spiele nachgedacht. Es geht nicht nur darum, irgendeine Geschichte mit ein paar Rätseln zu verrühren. Stattdessen wollte ich die Rätsel glaubwürdig mit der Story und der Umgebung verbinden. Und das hat möglicherweise zur Popularität des Spiels beigetragen.
Und populär ist Monkey Island bis heute. Teil 2 gilt sogar als das vielleicht beste Point-and-Click-Adventure aller Zeiten, trotz eines völlig wirren und interpretationswürdigen Endes. Wieder so ein Ron-Gilbert-Moment für das kollektive Gedächtnis der Nerdkultur. Nach Monkey Island wird es ruhig um Ron Gilbert. Der Amerikaner beginnt, Spiele zu machen für Kinder, die lustige Namen haben wie Fritzi Fisch oder Töff Töff. Bis heute seine unterschätztesten Werke, sagt er.
Das war bestimmt kein echtes Gespenst. So etwas gibt's doch gar nicht.
2010 dann, fast 20 Jahre nach Monkey Island, meldet sich Gilbert mit einem Spiel für Erwachsene zurück. Deathspank ist ein Rollenspiel, bei dem man sich unter anderem mit Hühnern und Einhörnern prügelt. Und natürlich ist auch das wieder ein typisches Ron-Gilbert-Spiel, bunt, skurril, lustig. Dasselbe gilt für The Cave, ein Jump'n'Run, das 2013 erscheint und dessen Hauptfigur eine, nun ja, sprechende Höhle ist. Und trotzdem, Ron Gilbert bleibt Mr. Monkey Island.
Das ist ein Problem, da geht es Regisseuren oder Schriftstellern ja ganz ähnlich. Man wird für eine Sache richtig bekannt und dann wollen die Leute natürlich mehr davon. Das kann durchaus frustrierend sein. Ich war durchaus produktiv, habe Spiele gemacht, die gut waren, aber eben keine Adventures. Und dafür habe ich sehr viel weniger Anerkennung bekommen.
Anfang März wird Ron Gilberts neues Spiel erscheinen. Thimbleweed Park wurde per Crowdfunding von den Fans finanziert. Und die Fans wollten natürlich ein Ron-Gilbert-Spiel wie damals. Thimbleweed Park wird also ein klassisches Point-and-Click-Adventure in pixeliger Retro-Grafik, nur mit modernem Akte-X-Flair statt Piraten. Das heißt auch kein Beleidigungsfechten. Schade für die Nerdkultur, gut für Ron Gilbert.
Und auch nicht so schlecht für uns, schließlich bekommen wir neuen Stoff zum Spielen. Wir sind sehr gespannt und verabschieden uns hier bei Breitband von Deutschlandradio Kultur. Nach uns kommen die Nachrichten und dann das Theatermagazin Rang 1 mit Susanne Burkhardt, wo es um das Brecht-Festival in Augsburg gehen wird, das gestern begonnen hat, unter einer neuen Leitung, nämlich von Patrick Wengenroth.
Die letzte Netzmusik für heute, die ist aus Berlin. Hier hat Kenneth Estrada y Santiago aus Kuba seine Heimat gefunden. Er spielt in einer Band, hat eine eigene Produktionsfirma und einen Musikblog und auch Zeit für Soloprojekte wie dieses hier. Jackpot. Tschüss, sagen Katja Bigalke.
Und Markus Richter. Tschüss.
She's wrapped in her blanket, leaned on a soft toy pig. No hot water bag at hand, so I made one on my own. Can you do me a favor? She said, would you sing me a song? She's the jackpot.
favorite cards, looking for the right daughter, thinking about the right words. I grab before a few seconds until I thought.